Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zum Contracting Cast.
Mein Name ist Tobias Dvorak.
Ich bin Dave Elmert und gemeinsam blicken wir heute auf das erste Quartal im Jahr 2026.
Ich mag die Aufnahmen zum ersten Quartal, weil die natürlich im Frühling stattfinden. Wir haben Zeitpunkt der Aufnahme, ist heute der 9. April 2026. Es ist irgendwie mittags, gleich ist 13 Uhr. Ich bin zu Hause im Homeoffice, wir haben Sonnenschein. Diese Aufnahme wird also unterstützt von PV-Strom frisch vom Dach. Wir haben irgendwie um die 13, 14 Grad richtig schönes Frühlingswetter draußen, grünt und blüht alles und ist eine Freude, aus dem Fenster zu schauen.
Ja, wir wollen heute auf vier Themen im Schwerpunkt blicken. Das ist zum einen der Evaluierungsprozess zum Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, dem Eckpunktepapier zum Gebäudemodernisierungsgesetz wollen wir ebenfalls eine Sequenz widmen. Dann haben wir noch die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hinter uns. Und zu guter Letzt der bevorstehende Stakeholder-Dialog zum Wärmepaket.
Genau, bevor wir damit starten, würde ich noch ganz kurz einwerfen einen Rückblick auf unsere erste Contracting-Werkstatt Anfang März. Wir haben lange überlegt, wie wir unsere Mitglieder noch mehr davon begeistern können, sich aktiv in die Arbeit des Verbandes einzubringen. Das ist gar nicht so ironisch gemeint, wie es vielleicht klingt, weil wir natürlich in der Geschäftsstelle vor der großen Herausforderung stehen. Wie können wir die Themen, die unsere Mitglieder, die Branche täglich bewegt oder die Themen, die die Branche täglich bewegen, noch besser verstehen, noch besser diskutieren? Wie können wir Perspektiven aufmachen und da Lösungen entwickeln, die tragfähig für alle Beteiligten sind? Ein Baustein dazu war viele Jahre unsere beiden Beiräte, Juristischer Beirat und der Beirat Technik, Innovation, Management, was sich für uns im Vorstand nicht mehr ganz so zeitgemäß angefühlt hat, so ein Gremium zu haben. Das war ein sehr aktives, oder es ist ein sehr aktives Gremium, den Beirat gibt es nach wie vor. Wir haben überlegt, wie können wir denn auch Menschen, die vielleicht nur zu einem bestimmten Thema beitragen wollen, die sich gar nicht sonst für die Themen, die wir den Beiräten diskutieren, gar nicht so viel beitragen können, ich will nicht sagen, gar nicht interessieren, aber die gar nicht so eine hohe Relevanz haben, wie können wir diese Menschen einladen, sich aktiv zu beteiligen? Und dafür haben wir die Contracting-Werkstatt erfunden, die dieses Jahr, ich habe das gerade gesagt, Anfang März zum ersten Mal stattgefunden hat. Dave, du warst da. Wie war das aus deiner Sicht?
Ja, eine sehr gelungene Veranstaltung mit einer hohen Beteiligung. Bei mir war es zum Beispiel so in der kleinen Gruppe, dass wir selbst in den Pausen einfach weiter diskutieren wollten. Also da hat man gemerkt, der Spirit war da. Ist, wie du so schön sagst, es waren genau die richtigen Leute da, die da sein mussten. Jedenfalls hatte ich den Eindruck in meiner Gruppe. Und ich habe große Freude daran, wenn es eine zweite Contracting-Werkstatt geben wird, wieder daran teilzuhaben und mich mit unseren Mitgliedern zu konkreten Themen austauschen zu können.
Genau, vielleicht zu dem, was inhaltlich, nein, nicht inhaltlich, sondern das Format, das wir uns überlegt haben, wir haben uns sehr tragen lassen von dem Namen der Werkstatt. Es ging darum, wirklich was zu arbeiten, sich wirklich, ich habe eigentlich überlegt, was schreiben wir in die Einladung als Dresscode? Bringen Sie Sachen mit, die dreckig werden können, weil wir in einer Werkstatt sind. Wir wollen was erschaffen, wir wollen arbeiten, wir wollen feilen. Es kann dabei auch, können auch Späne fliegen. Von diesem Spirit war das, glaube ich, getragen und wir haben den Raum geöffnet und zu sagen, welche Themen sind denn für euch wichtig, liebe Mitglieder? Wir haben aber auch unsere Perspektiven eingebracht. Was brauchen wir aus der Geschäftsstelle, um bestimmte Themen gut besprechen zu können? Zum Beispiel das große Thema der Preistransparenzplattform, aber auch Fragen wie, wann ist ein Netz eigentlich ein Netz? Oder wie treiben wir die Transformation der Energieversorgungswelt voran und wie können wir als Verband dabei relevant bleiben und welche Rolle spielen wir? Und das haben wir über den Tag verteilt in unterschiedlichen Arbeitssessions gemacht. Und das war aus meiner Perspektive als oder meiner Rolle als Facilitator, die ich da eingenommen habe, total lebendig. Die Zeit ist wie im Flug vergangen, möchte ich sagen. Und war, glaube ich, eine große Bereicherung. Nicht zuletzt auch der Vorabend, wo wir die Teilnehmenden, die schon vorher angereist waren, zu Bier und Pizza zu uns in die Geschäftsstelle eingeladen haben.
Das ist richtig. Was ich noch ergänzen wollte, was ich sehr schön fand, war auch die Liebe zum Detail. Ich kann mich daran erinnern, ich glaube, ich war mit meiner Gruppe an der sogenannten Hebebühne, ja, an der wir unser Werkstück bearbeitet haben. Also da sozusagen auch nochmal schön aufgegriffen, so diese Analogie zu einer realen Werkstatt und zu Bestandteilen einer Werkstatt. Ich meine, wir hatten noch sowas wie einen Amboss und eine Hobelbank und so weiter. Also
stellt sich raus, dass ich mich überhaupt nicht in Werkstätten auskenne. Ich habe versucht, den Räumen noch so passende Namen zu geben.
Nee, aber das kam gut an, das hat Spaß gemacht und wir haben das ja sozusagen auch ernsthaft aufgegriffen, indem wir unser Ergebnis dann Werkstück genannt haben und das hat Spaß gemacht. Also das war eine coole Sache.
Genau. Die Werkstatt soll kein einmaliges Ereignis sein. Wir haben vor, 2 im Jahr zu machen. Die nächste ist am 30. September wieder in Hannover für unsere Mitgliedsunternehmen oder die Menschen aus den Mitgliedsunternehmen, eine kostenlose Veranstaltung. Wir laden alle ein, die wirklich Lust haben, sich daran zu beteiligen. Das ist keine Veranstaltung, wo ich mich entspannt zurücklehne und mich brieseln lasse den Tag über. Dann kommen wir zu den Themen, die Dave gerade schon vorgestellt hat. Und vielleicht magst du auch direkt einsteigen mit dem Evaluierungsprozess zum Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, den du in der Geschäftsstelle hauptverantwortlich begleitest. Was waren die wesentlichen Erkenntnisse bisher und warum ist das für unsere Mitglieder wichtig?
Ja, wichtig, vielleicht beginne ich mit der Frage, ist es natürlich, weil das KWKG schon im letzten Jahr eine Novellierung erfahren sollte. Wie wir alle wissen, ist das nicht passiert. Wir haben eine neue Regierung jetzt seit ungefähr einem Jahr.
Aber die sind so gut, das fühlt sich schon viel länger an.
Ja, also, genau, wir haben eine Bundesregierung jetzt, also eine neue Bundesregierung seit einem guten Jahr, die sich dann dem Thema jetzt auch wieder angenommen hat. Im Koalitionsvertrag war das KWKG und dessen Novellierung aufgegriffen. Es hat im Januar und Februar dann einen sogenannten Evaluierungsprozess dazu gegeben im Ministerium. Das ist, das möchte ich vorweggreifen, natürlich noch nicht die offizielle Verbändeanhörung und der Prozess zur Novelle des KWKG. Also wir haben hier im Prinzip uns mit dem Forschungskonsortium ausgetauscht, das diesen Evaluierungsbericht verfasst hat, um die Einschätzung zur Relevanz, zur Wirtschaftlichkeit und zur CO2-Reduktion von KWK-Anlagen intensiv zu besprechen. Und das BMWE möchte daraus, aus diesen Erkenntnissen und ersten Einschätzungen, auch durch unsere Verbändelandschaft, eben dann in den Novellierungsprozess einsteigen. Das ist vielleicht erstmal ein ganz gutes Intro und das ist eben für uns super wichtig, weil wir noch sehr viele Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in Contracting-Projekten wiederfinden, sowohl im Bestand, aber auch teilweise im Neubau.
Okay, vielen Dank. Wie geht's denn mit dem Prozess da jetzt weiter?
Genau, der fertige Evaluierungsbericht, der sollte schon längst liegen. Surprise, wie vieles andere nicht. Verzeih mir das, liegt er natürlich noch nicht vor.
Schon ein bisschen Foreshadowing auf das nächste Thema.
Ja. Von daher, genau, warten wir ganz gespannt auf den fertigen Evaluierungsbericht, der dann hoffentlich in den nächsten Wochen kommt. Das Ministerium hatte signalisiert, dass sich dann langsam der Erstellung eines Referentenentwurfs zum KWKG genähert werden soll. Gleichzeitig sind sie nicht sonderlich stark besetzt und müssen mit ihren Kapazitäten haushalten. Das heißt, parallel können da gerade nicht mehrere Gesetze in einem Referat angefasst werden. Das war der Hinweis. Und dann haben wir gleichzeitig ja noch die große Herausforderung, Urteilsentscheidung auf europäischer Ebene zur Frage der Beihilferechtlichkeit des KWKG. Das heißt, je nachdem, wie das Urteil ausfällt, beziehungsweise sich nach dieser Urteilsentscheidung verhalten wird, müsste es ja nochmal eine Überarbeitung des vielleicht bis dann fertigen Referentenentwurfs geben. Das heißt, da ist auch nochmal ein Fragezeichen dran gestellt, ob die Erstellung des Referentenentwurfs nicht alleine aus dieser Logik heraus da doch eher auf nach dem Sommer fallen wird, sage ich mal so ganz vorsichtig. Also es macht vielleicht Sinn, um da nicht doppelt dran arbeiten zu müssen. Für die Branche ist das natürlich schlecht. Also wir brauchen Planungssicherheit, wir brauchen verlässliche Zusagen. Wir würden uns natürlich darüber freuen, wenn wir jetzt ganz zügig einen Referentenentwurf sehen und dann auch nachvollziehen können, welche Neuerungen dieser Entwurf möglicherweise mit sich bringt. Denn ein echtes Level Playing Field für die kleine KWK, für die dezentrale KWK bis 500 KW sollte weiterhin bestehen bleiben und dafür setzen wir uns stark ein, natürlich auch für weitere Punkte, aber das sprengt hier, glaube ich, den Rahmen.
Genau, das lässt sich ja im Zweifel auch nachlesen auf in dem politischen Bereich unserer Internetseite. Apropos Dinge, die nicht fertig sind oder die nicht fertig werden oder auf die wir lange warten. Wir haben da das Gebäudemodernisierungsgesetz, auch so ein Kandidat. Der ein oder andere mag sich erinnern. Ende Januar sollten Eckpunkte vorliegen. Die kamen viel später. Vor Ostern sollte dann der Referentenentwurf da sein. Der ist heute, guck noch mal kurz in die Mails, immer noch nicht da. Das scheint sich auch noch zu ziehen. Das Eckpunktepapier hat große Wellen geschlagen in der Energie, gerade auch in der Contracting-Branche. Ist, glaube ich, dadurch gekennzeichnet, dass die CDU-CSU-Fraktion ein zentrales Wahlversprechen tatsächlich umsetzt. Auch im Koalitionsvertrag niedergeschrieben, das, was dort als Heizungsgesetz bezeichnet wird, insbesondere die Paragraphen 71 fortfolgende im Gebäudeenergiegesetz, also diese 65%-Vorgabe, die soll abgeschafft werden, das oder gestrichen werden und ersetzt durch Maßnahmen, die im Ende eher die Energielieferanten oder Inverkehrbringer von Energie betreffen und nur zu einem bestimmten Teil die Gebäudeeigentümer. Soll das, was immer Technologieoffenheit genannt worden ist, dazu führen, dass weiterhin Öl- und Gasheizungen eingebaut werden können, die dann ab 2029 mit klimafreundlichen Brennstoffen zu betreiben sind, die sich bis 2040 steigern. Tatsächlich soll so wie es in dem Eckpunktepapier steht, am Ziel der Klimaneutralität 2045 erstmal festgehalten werden. Nach der in der Zwischenzeit auch andere Äußerungen von anderen Teilnehmern, also von anderen Regierungsmitgliedern gehört. Parallel dazu soll es dann eine Grüngasquote und eine Grünölquote geben. Das habe ich gerade gesagt, nicht? Die Idee ist, nicht mehr nur der Gebäudeeigentümer ist verantwortlich für die Dekarbonisierung, sondern auch die Inverkehrbringer von Erdgas oder von Gasprodukten, von Ölprodukten, die dann ab 28 1% Grüngas einführen sollen, beimischen sollen, das dann weiter hochläuft bis zu vollständig dekarbonisierten Versorgungsprodukten. Politisch priorisiert bleiben der Ausbau der Nah- und Fernwärme. Bundesförderung effiziente Wärmenetze soll weiter gestärkt werden und so weiter. Es gab neben diesen Eckpunkten auch noch die ein oder andere Veröffentlichung zu anderen Wärmethemen, die im Großen und Ganzen dazugehören. Wir kommen da gleich nochmal drauf. Als Wärmepaket bezeichnet zum Beispiel Novelle der AVB Fernwärme, Wärmelieferverordnung und so weiter. Also Dinge, auch mit der Preistransparenzplattform, Dinge, die schon im Koalitionsvertrag in der gleichen Form übrigens niedergeschrieben waren. Also da gab es aus meiner Sicht keine neuen Erkenntnisse.
Spannend ist ja auch, dass wir eigentlich zum heutigen Zeitpunkt schon einen Entwurf vorliegen haben sollten. Es sollte schon durch den Bundestag gegangen sein, das GMG. Es ist bis heute nicht passiert, stellen uns dann aber gleichzeitig auch die Frage, in welcher Form. Also wenn man mit einzelnen Personen spricht, ist immer wieder im Raum gestellt, ob beispielsweise die von dir angesprochene Grüngasquote dann in diesem Entwurf schon mitgeregelt wird oder ob die nicht noch später nachgeschoben wird. Das sind viele wichtige und spannende Punkte, die anscheinend noch nicht fertig sind. Tobias, wie blicken denn unsere Mitglieder auf die Ankündigung insgesamt, die Union und SPD dann mit diesem Eckpunktepapier machen?
Ja, vielleicht nochmal ganz allgemein. Wir haben auch beim Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, über das du gerade gesprochen hast, natürlich verstärkt auf eine Mitgliederbeteiligung gesetzt. Wir haben zu all den Themen zu Online-Austauschformaten eingeladen und zu fragen, wie seht ihr denn die Vorhaben, wie seht ihr denn den Stand der Diskussion auch zum zum Gebäudemodernisierungsgesetz. Ich darf das noch lernen, dass das jetzt vielleicht anders heißt. Und in diesem Mitglieder-Austauschformat, da sahen die meisten TeilnehmerInnen die Abkehr von den 65%-Vorgaben als falsches Signal. Dabei ging es gar nicht so sehr um die Frage, ist dieses 65%-Ziel jetzt oder 65%-Vorgabe jetzt richtig oder falsch, sondern viel eher, und da knüpft das an, was du gerade gesagt hast, Dave, über das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, nämlich die Frage langfristiger strategischer und operativer Entscheidungen. Wir brauchen Und das wird nicht unwahrer dadurch, dass wir es häufig wiederholen. Rahmenbedingungen, die Investitionsentscheidungen erleichtern oder überhaupt erst möglich machen, wenn wir Verlässlichkeit, wenn wir Netze dekarbonisieren wollen, wenn wir Versorgungslösungen dekarbonisieren wollen oder erhebliche Investitionen tätigen, brauchen wir als ordentliche Kaufleute auch eine Sicherheit dafür, dass dann nicht nächste Woche oder bei der nächsten Wahl wieder alles über den Haufen geworfen wird. Das kann natürlich immer passieren, klar, das ist die Politik. Und gleichzeitig ist dieser Schwebezustand, in dem wir jetzt uns befinden. Ne? Wir haben den Wahlkampf letztes Jahr gehabt. Wir haben den Koalitionsvertrag aus Mai 25. Wir haben jetzt Anfang April 26, ohne dass wir da schon ein neues Gesetz haben, ohne dass wir jetzt schon wissen, wie du es gerade gesagt hast, wird die Biogastreppe, wird die Quote so kommen? Was ist eigentlich jetzt? Vielleicht wird das eine noch verschoben und das andere vorgezogen. Das sind natürlich Rahmenbedingungen, die unsere Mitglieder da nicht dazu oder die es schwierig machen, Investitionsentscheidungen zu treffen. Wir haben gleichzeitig die Hoffnung auf echte Veränderungen im Bestandsgeschäft durch das Novellenpaket aus AVB Fernwärme und Wärmelieferverordnung. Und wir sehen grundsätzlich positive Aspekte durch die Technologieoffenheit. Das kommt Contracting-Modellen häufig zugute. Genauso wie ein Grüngaspfad bestehende Infrastruktur weiter nutzen kann. Wir haben das Bekenntnis für Wärmenetze wahrgenommen und finden das gut und hoffen, dass natürlich mehr Investitionsbereitschaft am Markt besteht bei allem, was ich gerade an Risiken und Kritik schon nebenbei geäußert habe.
Genau, hoffen wir mal, dass sich die Problematik der Wärmelieferverordnung und der Kostenneutralität durch diese neuen Gaskessel im Bestand dann nicht einfach nur weiter nach hinten verschiebt.
Dafür, dass das Jahr erst 3 Monate alt ist, haben wir schon 2 Landtagswahlen gehabt übrigens. Das werden Sie mitbekommen haben. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, die haben neue Länderparlamente gewählt. Und wie das bei uns mittlerweile gute Übung ist, haben wir auch die Landeswahlkämpfe und die Energiepolitik der Länder begleitet. Dave, was haben wir genau getan und was hat sich da in den einzelnen Bundesländern ergeben?
Zuerst hat die Wahl in Baden-Württemberg stattgefunden am 8. März. Dort haben wir die Möglichkeit gehabt, mit 2 Spitzenkandidaten zu sprechen. Einmal mit Dr. Hans-Ulrich Rühlke von der FDP, der uns eben seine energiepolitischen Ziele dargelegt hat. Ich habe das noch ganz gut in Erinnerung, dass ich die sehr nah an den bundespolitischen Zielen der Union empfunden habe. Also ein weniger schärferes FDP-Profil da in Baden-Württemberg, sondern ein sehr unionsgleiches Profil. Jetzt hat das am Ende für die FDP ja nicht mehr gereicht. Also die haben den Einzug in den Landtag verpasst, um das mal so auszudrücken. Die SPD hat starke Verluste einfahren müssen. Ich hatte, bevor das dann deutlich wurde, mit dem energiepolitischen Sprecher Jan-Peter Röderer ein Interview wahrnehmen können, indem er eben auch nochmal auf seine Vorhaben, Beobachtungen und Wünsche eingegangen ist. Am Ende hat er sich, glaube ich, auch mehr von der Wahl versprochen, als am Ende für die SPD übrig geblieben ist. Die Wahlprüfsteine wurden umfangreich beantwortet. Die finden Sie auch in den Shownotes der Podcast-Folgen, aber auch auf unserer Homepage. Und in Rheinland-Pfalz hatten wir natürlich, oder was heißt natürlich, aber hattest du die Möglichkeit, mit der, ich sag mal, Energieministerin vor Ort zu sprechen, Frau Katrin Eder, Mitglied bei den Grünen, jetzt Ministerin AD. Und gleichzeitig konnten wir mit dem energiepolitischen Sprecher Marco Weber von der FDP auch nochmal in den Austausch gehen.
So ein bisschen schade, dass, also ich meine, ich bin sehr dankbar für die Gespräche, die geführt haben. Und wenn ich das gerade noch mal so vor mir sehe, sind das Gespräche mit Kandidatinnen, die künftig keine Regierungsverantwortung, sehr wahrscheinlich keine Regierungsverantwortung in den Ländern tragen werden. Was insofern schade ist, als dass da wirklich viele gute, also Contracting-gute Ideen in den Gesprächen deutlich geworden sind.
Ja, das muss ich auch sagen. Auch mit dem Marco Weber hatte ich gesprochen. Da waren viele Punkte, die ich als, ich sag mal, sehr gesund wahrgenommen habe und viele gute Ideen. Er hat persönlich auch stark seine Eindrücke geschildert. Er ist Landwirt und hat auch viel auf Erneuerbare in seinem Betrieb gesetzt und hatte da eben auch über die Herausforderungen berichtet. Also der kennt die Themen ziemlich gut. Ja, Tobias, du und Frau Eder, ihr kennt euch ja schon etwas länger, wenn ich das mal so sagen darf. Ihr habt ja nicht nur in der Podcast-Folge gesprochen, sondern habt davor auch schon mal auf dem Podium gesessen und euch ausgetauscht. Was können wir denn von dem Verband und Frau Eder vielleicht in den nächsten Wochen noch erwarten? Kannst du uns da nochmal einen kleinen Ausblick geben?
Das kann ich tun. Genau. Frau Eder war regelmäßig zu Gast auf Einladung von unserem Mitglied Buderus auf dem Contracting-Tag auf der ISH. Und da haben wir uns das Podium geteilt und auch über viele gute Contracting-Projekte diskutiert, auch in Rheinland-Pfalz, wo Frau Eder gut im Bilde war. Das hat mir große Freude gemacht, mit ihr zu sprechen. Und wir haben sie deshalb angefragt, ob sie nicht die Jury für den Contracting Award verstärken möchte mit ihrer Expertise. Sie hat zugesagt. Und wir freuen uns, dass sie dann im Juni oder vorher, wir werden im Juni den Contracting Award gemeinsam mit der Energie und Management, wie in den vergangenen Jahren auch, verleihen. Und da wird Frau Eder mit einen Blick drauf werfen. Das finde ich ganz, ganz spannend und freue mich sehr, dass sie zugesagt hat.
Ich hoffe, ich weiß nicht, ob sie das zugesagt hat, dass sie vielleicht auch am Abend dabei sein kann. Das wäre natürlich ganz große Klasse, aber das steht in den Sternen ihres Terminkalenders oder so ähnlich.
Apropos, vielleicht gestattest du noch, ich habe was. Contracting Award, vielleicht nutze ich die Gelegenheit, abseits des Skripts dazu noch zwei, drei Sätze zu sagen. Ich habe gerade schon gesagt, den Contracting Award verleihen wir jetzt, glaube ich, zum vierten Mal. Wir haben das im ersten Jahr online gemacht und dann zweimal in Präsenz, also wird es jetzt zum vierten Mal sein. Gemeinsam mit der Zeitschrift Energie und Management, die den Preis damals ins Leben gerufen hat, der seit 97 vorbildliche Beispiele der industriellen, kommunalen und privatwirtschaftlichen Energiewirtschaft eben im Contracting-Bereich auszeichnen soll. Die Bewerbungsphase ist geöffnet. Sie, meine sehr geehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, können sich noch bis Ende April mit Ihrem Projekt bewerben. Voraussetzungen finden Sie auf unserer Internetseite unter fedec.org. Die finden Sie auch auf der Internetseite
fedec-jahreskongress.de.
Auch auf der Präsenz von unserem Jahreskongress. Da finden Sie auch die weiteren Bewertungskriterien. Einzige Voraussetzung wäre Projekte über 100 kW thermisch. Das erwarten wir dann schon. Ansonsten freuen wir uns darauf. Wir hatten im vergangenen Jahr einen Rekord an Einreichungen. Ich gehe fest davon aus, dass wir den dieses Jahr überbieten. Das wäre sehr schön. Ich glaube, dass wir viele auszeichnungswürdige Projekte draußen am Markt haben.
Abgerundet würde ich sagen, wird dieser Podcast mit der Info, dass wir zum Stakeholder-Dialog Wärmepaket eingeladen sind.
Bin gar nicht sicher, wie der offizielle Name ist. In meinem Kopf heißt das Stakeholder-Dialog Wärmepaket. Manchmal heißt es auch Wärmenetzpaket. Manchmal wird es auch eröffnet mit, wir reden jetzt über die Fernwärmenetze. Ich habe vorhin gesagt, im Eckpunktepapier zum Gebäudemodernisierungsgesetz ging es auch um, und übrigens, ich habe das auch gesagt, im Koalitionsvertrag um die Novelle der AVB Fernwärme, Wärmelieferverordnung, flankiert von einer Preistransparenzplattform und einer Schlichtungsstelle. Und genau diese Themen werden im Rahmen des Stakeholder-Dialogs jetzt diskutiert. Jetzt diskutiert heißt nächste Woche, 14., 15. April, beginnen Workshops, Dialogveranstaltungen in Berlin zu den Fragen Preisgestaltung, Preisentstehung, Preisänderung, welche Rolle spielt Contracting am Markt, wie unterscheiden sich Contracting und Fernwärme, wie können Schlichtungsstellen aussehen und so weiter. Der Prozess ist ein Dialogprozess, ausgestaltet, auf längere Zeit angelegt. Wir werden im Mai einen Termin haben zur Wärmelieferverordnung im Justizministerium. Und was ich wirklich bemerkenswert finde und an dieser Stelle auch nochmal würdigen möchte, ist, dass die Bundesregierung an diesem Stakeholder-Dialog mit 5 Ministerien teilnimmt und dem Bundeskanzleramt, das da eingebunden ist. Also wirklich eine große Beteiligung und Aufmerksamkeit von Seiten der Regierung.
Spannend wird natürlich insgesamt die Lösung sein für den Interessenausgleich. wie du schon sagst, ist ein eher längerfristig angelegter Prozess. Ich glaube, wir können nicht innerhalb von 2, 3 Wochen mit einer Lösung rechnen. Auf der anderen Seite diskutieren wir ja auch schon seit 2, 3 Jahren diverse Lösungen mit unterschiedlichen Akteuren und Stakeholdern.
Na gut, ich meine, die Wärmelieferverordnung diskutieren wir seit 2013.
Ja.
Da kommt jetzt auf eine Woche.
Da, genau.
Je eher es eine vernünftige Lösung gibt, desto besser. Bei der Kickoff-Veranstaltung war zu hören, dass wir auf jeden Fall diese Legislatur eine Lösung brauchen. Ich weiß nicht, habe mir in den letzten Jahren eine Skepsis über Zeitpläne angeeignet, gerade was Zeitpläne von Ministerien und Regierungen betrifft. Das Ziel ist nicht, das vor der Sommerpause zu machen. Dafür reichen die angesetzten Termine nicht aus. Dieses Jahr wäre ich auch sehr skeptisch. Wir sind am Anfang eines Dialogs. Die Fragen deuten darauf hin, dass wir sehr grundsätzlich über Fragen nachdenken und dass da möglicherweise eine ganze Menge an Abstimmungsarbeit noch zu leisten ist. Und gleichzeitig bin ich verhalten optimistisch. Ich sehe den Stakeholder-Dialog durchaus als ganz, ganz große Chance. Dinge, die wir auch schon kommuniziert haben über unterschiedliche Anforderungen an große Projekte, an kleine Projekte, nochmal glatt zu ziehen, nochmal zu diskutieren und eine gute Lösung dafür zu finden. Und was schön ist, dass wir optimistisch, passend, wie ich finde, zu meiner Frühlingsstimmung aus dem Podcast rausgehen können. Worauf freust du dich im 2. Quartal, Dave?
Ich fühle mich gerade überfallen. Nein, also vielleicht, ich freue mich auf die nächste Woche, nicht nur, weil wir da im Ministerium nochmal intensiv an den relevanten Fragestellungen arbeiten, sondern auch auf den Vortrag, den ich dann halten darf in Dresden. Da habe ich nämlich nochmal die Möglichkeit, ganz grundsätzlich über Chancen und Herausforderungen für die Contracting-Branche zu sprechen, bezogen auf die von uns heute adressierten Themen, aber eben auch darüber hinaus. Auch das Thema Kundenanlage ist ja auch eins, was mir hier sozusagen am Herzen liegt oder worum ich mich kümmern darf. Dann blicke ich voller Erwartung auf die Initiative Wärmewende in Nordrhein-Westfalen. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, will ich auch gar nicht in voller Länge tun, aber das ist ein ebenfalls ganz spannender Prozess, der da vom Landesministerium ausgehend gestartet wurde, bei dem wir stark involviert sind. Und es geht im Prinzip auch wieder um den Klassiker, wie kriegen wir die Wärmewende im Bestand realisiert und das auch relativ zügig. Ich würde sagen, dabei belasse ich das erstmal. Worauf freust du dich denn?
Naja, am Ende des 2. Quartals erwartet unser Jahreskongress. Das ist, glaube ich, wo jetzt die nächsten Wochen Aktivitäten, wo in den nächsten Wochen unsere Aktivität, oder jedenfalls mein persönlicher Schwerpunkt drauf liegt, unseren Teilnehmenden einen wunderbaren Jahreskongress mit vielen spannenden und relevanten Themen zu präsentieren. Und bis dahin gibt es, abgesehen davon, dass der Mai natürlich toll ist, weil er viele Feiertage hat und auch Gelegenheit zum Kraftschöpfen bietet, ganz viele tolle Contracting-Veranstaltungen. Der Kongress der KEA in Baden-Württemberg steht an. Wir haben in Hessen ein Wärmewendeforum in Dietzenbach wieder auf der Agenda. Wir selber laden unsere Referentinnen, die unsere Aus- und Weiterbildungsprogramme mitgestalten, zu einem Frühstück ein. Wir werden auch mit Mitarbeitenden der Abgeordneten wieder frühstücken. Also wenn ich so durch meinen Terminkalender klicke, ist der sehr, sehr voll und mit vielen schönen Dingen, auf die ich mich wirklich freuen kann. Und wie gesagt, 22. 23. Juni in Berlin, der Jahreskongress 2026. Genau, falls Sie da noch nicht angemeldet sind, Dave hat vorhin die Internetadresse da nochmal genannt. Schauen Sie gerne vorbei, erwerben Sie Ihr Ticket und ob Sie das tun, und selbst wenn Sie es nicht tun, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, bedanke mich bei dir, Dave, für diese Aufnahme und wünsche dir und Ihnen alles Gute.
Dem kann ich mich nur anschließen. Ciao.